Stefan hat es gerade schon gesagt, es geht heute was Neues los. Es beginnt etwas Neues. Ich habe seit dem Herbst angefangen, ein Buch zu lesen von Irvin Stone, Michelangelo. Begeistert mich, da ich selber schon in zwei Sommern mich an Stein gewagt habe mit Hammer und Meißel. Und es hat mich wirklich inspiriert. Also der hat es geschafft, mich irgendwie mit reinzunehmen. Ihr seht, ich bin noch nicht so weit. Es ist ein sehr dickes Buch. Es hat sehr viele Seiten. Es ist super klein geschrieben. Und abends fallen mir nach 2 bis 8 Seiten die Augen zu. Deswegen bin ich noch nicht ganz so weit, wie ich sein wollte. Gerade auch zu dieser Predigtreihe über David, Mensch, David. Wollte ich gerne schon da sein, wo er den David gemeißelt hat, in Florenz, aber da komme ich noch hin. Diese Statue, die wir hier auch auf dem Bild sehen, oder ein Teil davon, ist eine extreme Verkleinerung. Die echte Statue steht in Florenz und ist 5,17 Meter hoch. Und wurde aus einem Marmorblock gehauen, der mal einst 12 Tonnen wog, jetzt noch etwas unter 6, nachdem alles rausgeschlagen wurde, was da nicht hingehörte. Und diese Statue blieb übrig. Darf ich mal fragen, wer schon mal in Florenz war und die Statue schon in echt gesehen hat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ihr seid zu beneiden. Ich würde sie auch gerne noch mal sehen. Eine kurze Zeitbeschreibung. Es soll also um David gehen. Wisst ihr ungefähr, wann David gelebt hat? So ganz, ganz grob. Etwas genauer. Jahreszahl? Sehr gut. Einfach um 1000. Wenn man das weiß, ist man schon auf einem sicheren Platz. Er hat 40 Jahre als König regiert, 7 Jahre in Hebron und 33 Jahre zu Jerusalem, was damals noch nicht so groß war, wie es später war. Und es war von 1000 tatsächlich bis 961. Genau. David ist der zweite König Israels. Dazu muss man wissen, es gab vorher noch gar keinen König. Also einen gab es schon. Darauf kommen wir auch gleich in der Predigt noch zu. Aber um das mal so diesen roten Faden ein wenig zu sehen. Gott hat ja mit Adam begonnen, dann über Noah, Abraham, die Söhne und dann lange in Ägypten. Mose hat sie wieder rausgeholt, Josua hat sie ins verheißene Land geführt. Da hatten sie Stämme, aber keinen, der das Volk so richtig regiert hat. Da hatten sie Richter und da ging es immer bergauf, bergab. Dann haben sie wieder getan, was dem Herrn nicht gefiel und er setzte wieder einen Richter ab und setzte einen neuen an und dann tat er wieder, was dem Herrn gefiel. Und also man kann sich das wie so ein Sägezahn vorstellen, diese Richterzeit. Und nun war da Samuel sozusagen der letzte Richter und gleichzeitig Prophet. Und das Volk wollte einen König haben, wie ihn die anderen Völker auch haben. Gib uns einen König! Man könnte fragen, ja, warum wollt ihr denn einen König haben? Ihr habt doch Gott, der euch regiert und ihr habt von ihm eingesetzte Richter und Propheten und Priester. Wir wollen einen König haben. Und dann ist Gott dieser Bitte nachgegangen und hat ihnen einen auserwählt. Und das war der König Saul. Und dann nach Saul, oder was heißt nach Saul? Während Saul kam ein neuer König, David. Wie gesagt, der zweite, was hat er für ein Leben geführt? Er durchlebte, und das wollen wir in den nächsten 7 Wochen als Gemeinde durchleben, nicht nur an den Sonntagen, sondern eventuell auch in den Hauskreisen, in der Jugend, in der Jungschar, im Kindergottesdienst, überall soll David Thema sein bzw. werden. Er durchlebte rauschende Höhen, abgrundtiefe Niederlagen, er war Kriegsheld, er war Friedenssänger, er war Liederschreiber, er war Anbeter, er war Ehebrecher und Mörder. und ein Mann nach dem Herzen Gottes. Viele Jahre hat er sein Volk gut regiert, andererseits hat er seine eigene Familie oft vernachlässigt. Die beiden Samuel-Bücher und die Psalmen zeigen diese Gegensätze ganz offen. Die Bibel beschönigt da überhaupt nichts oder wollen den David herausstellen. Nein, sie beschönigen nichts, sondern sie stellen den David heraus, so wie er war. Sie bringen die verschiedenen Facetten seines Lebens ungeschminkt zur Sprache und kennzeichnet unser Leben nicht auch diese tiefen Gegensätze? Kennen wir uns nicht da auch? Und erkennen wir uns da nicht auch wieder? David hat sein Herz trotzdem immer weich und offen gehalten für Gottes Gegenwart und sein Reden. Lass dich also in den nächsten Wochen auf diese faszinierende Geschichte, aber nicht nur auf die Geschichte, sondern auf den Gott ein, der heute noch derselbe ist. Ich möchte lesen aus 1. Samuel 15 den letzten Vers und dann die 13 Verse aus 1. Samuel 16. In diesem Kapitel sagt Samuel dem Saul, weil Gott es ihm gesagt hat, weil er ungehorsam gewesen ist, du wirst nicht mehr König sein. Er war noch König, eingesetzter König, regierender König, aber Gott hat gesagt, du wirst nicht mehr König sein und Samuel musste ihm das sagen. Und so endet dieses 15. Kapitel mit dem Satz, Samuel traf Saul den Rest seines Lebens nicht mehr, doch er trauerte noch lange um ihn. Der Herr aber bedauerte es, Saul je zum König über Israel gemacht zu haben. Vers 1, Kapitel 16. Schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, fülle es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf. Denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Doch Samuel wandte ein, sorry, wie kann ich da hingehen und so etwas tun? Saul bringt mich um, wenn er davon erfährt. Da antwortete der Herr, nimm eine junge Kuh mit und sag, du seist zum Opfern gekommen. Lade Isai zum Opferfest ein. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Samuel gehorchte dem Befehl des Herrn. Seine Ankunft in Bethlehem erregte Aufsehen. Erschrocken kamen die führenden Männer ihm entgegen und fragten, dein Besuch bedeutet doch hoffentlich nichts Schlimmes. Das ist, wenn ein Pastor ins Krankenhaus kommt, hat mich mal einer gefragt, ist es schon soweit? So ähnlich habe ich mir das vorgestellt, als ich das gelesen habe. Nein, nein, beruhigt er sie. Es ist alles in Ordnung. Ich bin gekommen, um den Herrn ein Opfer darzubringen. Reinigt euch, so wie es vorgeschrieben ist, und kommt dann mit mir zum Opferfest. Isai und seine Söhne lud Samuel persönlich ein und weihte sie für das bevorstehende Opfer. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jeden Menschen ins Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. War vor Jahren mal eine Jahreslosung. Danach rief Isai seinen Sohn Abinadab und stellte ihn Samuel vor. Doch der Prophet musste sagen, auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Als nächstes ließ Isai Schammah vortreten und wieder sagte Samuel, auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. Er wählt. Und so ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorbeigehen und zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hüte unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann, mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Die Einstiegsgeschichte zu dieser Predigtreihe führt uns heute also erstmal zu Samuel und Saul. Saul hatte sich inzwischen als König etabliert, hatte sich eine recht schlagkräftige Armee zugelegt und einigen feindlichen Nachbarn, ich sag mal umgangssprachlich, die Rübe poliert. Doch in die Erfolge mischten sich Missklänge. Samuel fand und angeblich ja auch Gott, dass Saul zu eigensüchtig wurde, dass er zu sehr nach politischem und militärischem Kalkül handelte und nicht mehr unbedingt nach dem Willen Jahwes, wie Samuel ihn kannte und auch weitergab. Mitten in einem glänzenden Sieg von Saul platzt darum das vernichtende Urteil Samuels: Jahwe hat dich verworfen, sodass du nicht mehr König über Israel bist. Das Ende eines hoffnungsvollen Anfangs, Sauls Königtum ein Scherbenhaufen, das Bündnis Gottesmann König zerbrochen, Samuels Lebenswerk, die Einführung des Königstums in Israels gescheitert. Und Samuel macht diese Situation traurig, dieser Misserfolg macht ihn wütend und er resigniert. Aber Gott denkt schon weiter. Wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Und dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Fast wie so ein Fußballtrainer, ne? Der ist von einem Spieler enttäuscht. Er wird ausgewechselt, vielleicht sogar verkauft. Er ist einfach nicht mehr der Passende, nicht mehr der Richtige. Er kann nicht mehr mein Volk führen. Ist das nicht ein bisschen seltsam im Falle eines Königs, den Gott selbst erwählt hat? Gott hat zu Samuel gesagt, den salbe. Einem zu dem, der sich nach seinem Amt überhaupt nicht gedrängt hat, der eher hineingestoßen wurde und der nun kurzerhand aus dem Spiel genommen wird. Es wird hier eine Seite an Gott sichtbar, die, vorsichtig ausgedrückt, irritierend ist. Fast scheint's, als probiere Gott manchmal etwas nur aus. Und wenn er es dann nicht mehr gut findet, na, dann probiert es eben mit jemand anderem. Manche sehen es dann sogar so, die sagen dann, Gott nicht als festes Prinzip, als eherner Wille oder als unveränderliches Schicksal, sondern ein Gott, der mit der Zeit und mit den Umständen geht, der den Menschen Freiheit gewährt, Freiheit auch zum Versagen, und der darauf aber reagiert und dem Schicksal eine neue Wendung gibt. Ein nicht ganz so allmächtiger, alles im Voraus wissender und planender, sondern eher so ein beweglicher, flexibler Gott. Man kann es aber noch anders sehen, mehr politisch, weniger theologisch. Saul war ein sympathischer und tüchtiger Mann, gewiss, doch durchschlagender, dauerhafter Erfolg war ihm nicht beschieden. Er bekam zunehmend psychische Probleme, wurde mit inneren und äußeren Feinden immer schlechter fertig und am Ende wird er im Kampf gegen die Philister fallen. Und Israel, sollte Israel mit Saul scheitern? Sollte das Experiment Königtum schon gleich am Anfang abgebrochen und Israel wie früher dem Chaos im Inneren und den Feinden von außen überlassen werden? Gab es da keine Alternative? Gab es in ganz Israel und Juda keinen Mann, der das Zeug hatte, erfolgreicher zu sein als Saul? Es gab ihn. Es war der Isai-Sohn David aus Bethlehem. So könnte man es auch sehen. Und jetzt wird es wieder theologisch. Sollte Gott von all dem überrumpelt worden sein? Hatte er seine Hand nur bei der Kür Sauls im Spiel und nicht auch bei der David? Oh nein. Die Bibel sagt, er hat beide erwählt. Zuerst den einen, dann den anderen. Es gibt so eine schöne Metapher, die heißt, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Die Staatsformen des Königstums und einzelne Könige bilden alles andere als vollkommene, gerade, glatte Linien. Da gibt es Schwachstellen, da gibt es schwache Vertreter, ungünstige Gegebenheiten, kaum überwindbare Schwierigkeiten. Schauen wir nur auf die Krisen unseres Landes zurzeit. Und auf den von der Geschichte ziemlich krumm gezogenen Linien schrieb der Gott Israels doch irgendwie gerade. Er schob, als Saul versagte, David nach und fand so einen Ausweg für sein Volk. Und man kann das leicht übertragen. Unser individuelles, auch unser familiäre oder auch unsere gemeindliche oder wirtschaftliche oder politische Leben, die Linien sind nicht immer glatt und gerade. Und ich will das jetzt gar nicht ausführen. Ihr werdet Beispiele dafür aus eurem eigenen Leben vor euch haben. Wir hoffen, dass der einer ist, der auf jeder Linie gerade zu schreiben vermag. Das ist für uns überlebenswichtig. Die Bibel ist überzeugt, dass es diesen einen gibt, dass es ihn auch damals gab, am Beginn dieser staatlichen Epoche Israels. Also auf, geh nach Bethlehem, du sollst mir den künftigen König salben. Samuel hat allerdings einen Einwand. Und ich verstehe seinen Einwand sehr gut. Aber da ist ja noch ein König, der Amtierende. Und dessen Macht reicht allemal aus, um einen wie mich, wenn er sich auf die Suche nach einem neuen König begibt, platt machen kann, zu vernichten. Anders gesagt, du magst ja flexibel sein, Gott. Wenn aber ich deinen Ideen zu folgen versuche, dann drohe ich an der gänzlich unflexiblen Realität zu zerbersten. Die alten Machthaber, die festgezurrten Verhältnisse dulden keine Veränderung. Ich wage es nicht, mich unbeliebt zu machen. Ach, sagt Gott zu Samuel, dann nimmst du einfach eine Kuh mit und sagst, du wolltest eine Opferzeremonie leiten. Da stockt einem doch fast der Atem, oder? Gott flüstert Samuel eine Notlüge ein. Er verlangt von ihm nicht den Helden, den Märtyrer zu geben, sondern er rät ihm, sich zu tarnen. Tarn dich. Sich vor der Macht zu tarnen, ist etwas anderes, als die Macht zu tarnen. In den 10 Geboten lautet keins, du sollst nicht lügen. Wohl aber eins, das heißt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Also du darfst nicht lügen, um deinen Nächsten zu schaden. Du musst aber, so unsere Geschichte, nicht in jedem Fall die Wahrheit laut vor dir hinausposaunen, insbesondere dann nicht, wenn das dich oder deine Lieben gefährden würde. Du sollst Gott dienen, nicht einem starren Moralbegriff. Also zieht Samuel los mit einer Kuh. Und den Leuten von Bethlehem, die sein Kommen beunruhigt, erzählt er dann tatsächlich, er wollte eine Opferzeremonie abhalten. Unter diesem Vorwand lässt er auch Isai und seine Familie zusammentrommeln. Und dann beginnt etwas, was man sozusagen als Königscasting bezeichnen könnte. Es ist nicht sicher, ob alle Betroffenen wirklich wussten, worum es ging. Doch anscheinend gaben sich Isai und seine Söhne alle Mühe, dem berühmten Propheten und Richter zu gefallen. Und dem gefielen die jungen Burschen der Familie tatsächlich sehr gut. Sie hatten das richtige Aussehen und eine hohe Gestalt. In Samuels Augen muss ein künftiger König eine gute Figur machen, imponierend wirken. Heute kommt vielleicht noch so ein bisschen Telegensein hinzu. Doch Gott belehrt ihn. Achte nicht auf das Aussehen und auf die Höhe der Gestalt. Gott sieht nicht, was der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht aufs Herz. Wie viele Erstbegegnungen, Bewerbungs- und Vorstellungsgespräche haben schon stattgefunden, bei denen auf das gesehen wurde, was vor Augen ist. Auf den äußeren Eindruck, auf das gewinnende Aussehen, die Zeugnisse, die Berufserfahrung, das Gesprächsverhalten, die Ideen und Pläne der zu Begutachtenden. Und wie oft hat man sich dabei blenden lassen und wie oft wurden die übergangen, die in Wahrheit besser geeignet gewesen wären, als die, die schließlich ausgewählt wurden. Gott aber sieht aufs Herz. Gott, ja, können wir denken, aber wir vermögen das doch nicht. Man kann niemanden ins Herz sehen, so heißt es doch sprichwörtlich. Aber die Frage könnte man schon haben, was gibt es denn noch außer dem, was ins Auge fällt? Wo mag der Personenkern der Betreffenden oder des Betreffenden sein? Wie steht es um die Sozialkompetenz? Welche Werte wird er oder sie vertreten? Und stell dir ruhig mal vor, bei denen, die zu entscheiden haben, herrsche das Bewusstsein, dass es einen gibt, der mehr sieht, als sie zu sehen vermögen. Könnte man, sollte man bei schwierigen Entscheidungen vielleicht ein Stück weit dem einen vertrauen? Stefan hat vorhin über Entscheidungen etwas gesagt. Da gibt es unterschiedliche, hat er auch gesagt. Aber es gibt diese ganz eine wichtige Entscheidung, bei der du auf jeden Fall den Herrn fragen solltest. Gibt es Gott? Gibt es dich? Bei mir hat es so angefangen. Ich habe gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und er hat sich gezeigt. Ich war ein rebellischer Knabe in der Schule, bin dreimal hängen geblieben. Ich wollte unbedingt in die Oberstufe, aber ein Lehrer in der 10. Klasse hat es nicht zugelassen. 4455 habe ich geschrieben oder 5544, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat er gesagt, dem versaue ich es mal und hat mir eine 5 gegeben. So durfte ich dann die dritte Ehrenrunde drehen, weil ich wollte ja in die Oberstufe. Als erster meiner Familie, da war ich beharrlich. Ich war aber auch schon mit 5 in die Schule gekommen und habe dann gleich Kurzschuljahre gemacht. War vom Alter her gar nicht so weit entfernt, habe sozusagen in der Mittelstufe das aufgeholt, was ich am Anfang, was heißt aufgeholt, also vernachlässigt, was ich am Anfang aufgeholt hatte. Genau, und als ich dieses Gebet gesprochen habe, kam plötzlich ein Friede über mich und ich konnte Herrn Winterhoff vergeben, ich konnte ihm in die Augen schauen, ich konnte sagen, du, was du gemacht hast, war wahrscheinlich richtig. Ich habe so viel Sozialkompetenz gelernt, dadurch, dass ich immer wieder mit anderen Leuten zusammen war. Das wird mir in meinem späteren Leben was bringen. Na, das habe ich damals noch nicht gesagt, das habe ich jetzt im Nachhinein gesagt. aber da habe ich gemerkt, oh, da hat sich was getan auf dieses Gebet hin. Und dann gab es andere weitere Gebetserhörungen, die mich dann dazu geführt haben, zu sagen, jo, danke für die Antwort, ich glaube dir. Und ich schließe mich dir als Nachfolger an. Das war ein Ausflug, den ich jetzt wiederfinden muss. Der Personenkern, genau, die Sozialkompetenz, all das. Könnte man, sollte man bei schwierigen Entscheidungen vielleicht ein Stück weit dem einen vertrauen, statt so fraglos auf sich selbst zu trauen? Samuel jedenfalls lässt es sich gefallen, dass Gott ihm immer wieder reinredet. Ich meine, er war der Prophet, er war der, der das Füllhorn in der Hand hatte. Und er hörte immer wieder hin und Gott sagt, noch nicht, halt still, noch nicht, ist noch nicht dran, halt es schön gerade, dass kein Öl verkippt wird, warte ab. Immer wieder macht sich der Prophet ein Bild von den eintretenden Isai-Söhnen von Eliab, von Abinadab, von Schammah und wie sie alle heißen. Und jedes Mal ist er beeindruckt. Und jedes Mal ist er es nicht. Doch Gott sagt immer wieder, nein, ihn habe ich nicht erwählt. Für einen Propheten muss es eine unangenehme Erfahrung sein, wenn seine eigene Meinung ständig zurückgewiesen wird. Doch Samuel hält das aus. Er lässt sich vom vorschnellen Urteil und Handeln, vom vorschnellen Handeln abhalten. Am Ende haben alle 7 Söhne ihre Aufwartung gemacht und keinen hat Gott auserwählt, keinen wollte Gott von ihnen gesalbt haben. An Samuels Stelle wäre ich jetzt frustriert gewesen, hätte gedacht, okay, habe ich mich wohl verhört, alle waren da, mache ich mal wieder Frischhaltefolie drauf aufs Öl und gehe wieder nach Rama. Daher hat die Margarine nicht den Namen. Anscheinend habe ich etwas missverstanden und oder Gott hat sich einen Scherz erlaubt, ich gebe auf. Nein, tat er nicht. Samuel bleibt seiner Aufgabe treu. Er bleibt sich der Stimme Gottes völlig sicher und fragt darum, sind das sämtliche junge Männer? Gibt es da noch welche? Und dann ist Isai verblüfft. Ach ja, wir haben noch einen, aber der kommt überhaupt nicht in Frage. Also der ist noch viel zu jung, der ist noch viel zu klein, der hat nichts vorzusagen, der ist draußen bei den Schafen und Ziegen, der wird gerade irgendwas machen, mehr kann der noch nicht. Und darauf sagt Samuel, sende hin und hole ihn. Man wartet im Haus Israels, eine merkwürdige Situation für den Vater und seine Söhne. Sie wirken irgendwie wie bestellt und nicht abgeholt. Und dann endlich tritt einer in die Szene. Noch ziemlich unreif, aber man muss schon sagen, gut aussehend. Sehr gut sogar. Rötlich die Haut oder die Haarfarbe, damals ein Schönheitsideal. Dazu schöne Augen, eine wohlproportionierte Gestalt. Erstaunlich, dass das erwähnt wird. Hatte Gott nicht gerade eben den Samuel belehrt, er solle nicht auf das Äußere schauen? Ja, das stimmt. Es sollte nicht jemand gesalbt werden, weil er gut aussieht. Aber der, der zu salben war, wenn der denn auch noch gut aussieht, umso besser. Und warum nicht? Gott hat ein Einsehen mit uns Menschen, die eben doch kaum anders können, als auf Äußeres auch zu achten. Es ist aber schon beruhigend, wenn er vorher aufs Herz geschaut hat. Samuel zögert keinen Moment und salbt den Knaben inmitten seiner Brüder. Inmitten seiner Brüder. In dieser Formulierung steckt erhebliche soziale Sprengkraft. Es war völlig gegen die damalige Ordnung, den Jüngsten, den älteren Brüdern vorzuziehen. Damals galt das Recht der Erstgeburt. Der Älteste war der Haupterbe und natürlich Nachfolger des Vaters. Falls ihm etwas zustößt, dann eben der Zweite, aber niemals der Achte. Allerdings geht es in der Geschichte ja nicht um die Nachfolge Isais als Landwirt, sondern um Saul als König. Bei der Besetzung des höchsten aller Ämter zählten die gesellschaftlichen Gepflogenheiten nicht. Und doch hätte jeder, der offensichtlich allesamt sehr ansehnlichen, älteren Brüder sagen können, warum der? Warum nicht ich? Nun, eben weil Gott aufs Herz sieht. Er sah in diesem Fall, dass dieser Jüngste, der für das Königsamt geeignetste war. Und so setzte er sich über die menschlichen Erwartungen und über menschliche Ordnung hinweg. Gott setzt sich über menschliche Erwartungen und über menschliche Ordnung hinweg. Ist das nicht typisch für Gott? Den Samuel ließ er zur Welt bringen durch eine lange Zeit unfruchtbare Frau. Der erste König Saul kam aus dem kleinsten Stamm Benjamin, aus der kleinsten benjaminitischen Sippe. Der zweite König David stammt aus dem abgelegenen Bethlehem und war der jüngste von 8 Brüdern. Und so geht es weiter. Und der nächste König Salomo wird der 10. in der Reihe der Davidsöhne sein. Und um einen großen Sprung ins Neue Testament zu machen, Christus wird kein Königskind sein, sondern in einem Stall geboren und am Kreuz ermordet. Das Evangelium von Christus wurde mit Vorrang von kleinen Leuten, Sklaven, oft Minderbemittelten, Randständigen angenommen. Und darum gilt es heute auch mir und dir, die wir von Haus aus kein Erstgeburtsrecht im Reich Gottes beanspruchen können. So ist der biblische Gott. Er tut oft das Unerwartete, aber immer etwas Heilvolles und Wohltuendes. Sollte also in dieser Gemeinde irgendjemand sein, der oder die das Gefühl hat, immer vergessen oder übergangen oder benachteiligt zu werden, lass dir sagen, Gott schaut und beurteilt anders, als Menschen schauen und beurteilen. Er mag nicht unbedingt die, die immer in der vordersten Reihe stehen, die besonders viel von sich her machen und die sich selbst für unübertrefflich halten. Gott hat ein Faible für die Kleinen, für die Übersehenen, für die Verdrängten, für die Schwachen. Er achtet auf Leute, die sonst keiner auf der Rechnung hat. Und er wirkt mit Vorliebe durch Menschen, von denen niemand viel erwartet hat. Lass also den Mut nicht sinken. Halte dich bereit. Man kann nie wissen, wen Gott wozu gebrauchen will. Die Erzählung von der Salbung Davids schließt mit dem Satz, sogleich, das ist eine besondere Übersetzung, nee, das noch nicht. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. An dieser Stelle wird der Name Davids das erste Mal überhaupt erwähnt. Vorher ist von David gar nicht die Rede. Und übrigens, gut zu wissen, es gibt in der Bibel keinen anderen David. An keiner anderen Stelle. Es wird 800 Mal der Name David erwähnt. Aber an keiner dieser 800 Stellen bezieht es sich auf eine andere Person als auf den auserwählten und späteren König David. Könnte man ja denken, also wenn in Deutschland jemand König war oder Kaiser, Friedrich, Wilhelm, wie sie alle hießen, bis einem anderen mit A noch. Jetzt bin ich noch zu hören? Hört sich für mich alles gerade ganz anders an. Okay. Dann wurden die anders genannt. Dann wurden die nicht anders genannt, sondern dann wurden die genauso, die Kinder, die Erstgeborenen, oft genannt wie der Kaiser oder der König. Also den Namen Friedrich gab es dann viel öfter, weil der König oder Kaiser Friedrich hieß oder der Fürst oder Ferdinand oder was auch immer. Es ist schon interessant und der Name Davids wurde aber überhaupt nicht übernommen oder auf jeden Fall, wenn er übernommen wurde, war keiner von den Leuten in der Bibel je erwähnt, auch im Neuen Testament nicht. Doch jetzt am Ende strahlt dieser Name auf, den natürlich jeder in Israel kannte und den noch heute fast jedes Kind kennt, David, König David. Samuel hat ihn nur zu salben. Den Rest bewirkte Gott. Er ließ seinen Geist auf den Jungen, und so heißt es dann in einer anderen Übersetzung, springen. Und ein schönes Bild für die Energie und für Vitalität, die das ausstrahlt. Dieser Geist, der auf David sprang, blieb bei David Zeit seines Lebens. David war, so wird uns angedeutet, die Verkörperung des Gottesgeistes. Und wir werden sehen in den nächsten Predigten, dass das auf weite Strecken deutlich zu merken war, manchmal dann aber auch gar nicht. Da war David eher wie von allen guten Geistern verlassen, wo wir uns fragen, ey, Alter, wie kannst du so einen Mist machen? Aber er war auch der, der wiederum Buße getan hat, der eingesehen hat und der sich dazu stellen konnte. Und gut, dass uns das in der Bibel überliefert war. Aber er war eben auch nur ein Mensch, David. Ein menschliches Gefäß für eine hohe göttliche Gabe. Oder um in das Bild vom Anfang zurückzukehren, Gott schreibt auf krummen Linien gerade, auf derjenigen Davids, hoffentlich auch auf meiner, hoffentlich auch auf deiner. Mensch David, du hattest dein Herz, eins, das ungeteilt bei Gott war.